Die Preise gehen wieder nach oben, kommt jetzt der schnelle Aufschwung? Der IW Wohnindex, aber auch andere Indizes zeigen, dass die Preise für Wohnungen und Häuser wieder nach oben gehen. Was sind die Gründe und hält der Trend an? Unser aktuelles Thema in der 1a-Lage. Und hier die Fragen im Einzelnen. Wie haben sich die Preise für Wohnungen im zweiten Quartal 2024 entwickelt? Welche Städte haben sich besonders gut entwickelt? Was sind die Gründe für den Aufwärtstrend? Konjunkturell ziehen aber auch wieder dunkle Wolken auf. Könnte das den Markt ausbremsen? Und warten oder kaufen? Was ist jetzt angesagt bei den Anlegern? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1a-Lage. Und jetzt wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit den Immobilienfreunden, dem exklusiven Club für Immobilieninvestoren und Unternehmer, präsentieren wir euch die 1a-Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a-Lage, der Immobilien-Podcast, und heute wollen wir mal wieder über die Preise sprechen, aber das Ganze natürlich nicht gefühlt, gedacht und so weiter, sondern mit echten Zahlen, Daten und Fakten unterlegt. Und ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht, wir brauchen ihn natürlich auch wieder für dieses Thema, unseren weltberühmten, bekannten, fleißigen und vor allen Dingen statistisch sehr versierten Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo Hauke, grüß dich.
Die Preise ziehen wieder an, darum geht's. Jeder hat's gelesen. Und nun ist aber die Frage kommt deswegen auch gleich der Aufschwung. Das wollen wir heute mal so ein bisschen durchleuchten anhand der Zahlen, die uns zur Verfügung stehen. Der IW-Wohnindex, aber auch andere Indizes zeigen da eine eindeutige Richtung. Und vielleicht, damit wir einfach mal einen Rahmen haben und wissen, worüber wir eigentlich reden, wie haben sich denn die Preise für die Wohnung im zweiten Quartal 2024 entwickelt? Hau mal einen raus.
Ja, wir sehen insgesamt, dass die Preise doch wieder etwas anziehen, vor allen Dingen gegenüber dem Vorquartal. Also wir haben etwa bei Eigentumswohnungen plus von 0,9% innerhalb eines Quartals. Bei den Einfamilienhäusern sind es sogar 1,1%. Ich meine, im Jahresvergleich sind wir damit immer noch im Negativen. Gegenüber dem zweiten Quartal 2023 sind wir dann bei Eigentumswohnungen bei minus 1,4%, bei Einfamilienhäusern bei minus 2,1%. Aber es ist nur noch ein kleines Minus. Ja, wir waren ja schon mal bei minus 8% oder ähnliches, und von daher geht das durchaus aufwärts. Ich muss natürlich sagen, wir werten hier Inseratszahlen aus, also das, was auf den Portalen ist, aber es gibt auch andere Auswertungen, ob das nun von VDP Research ist, die Kreditverträge auswerten, oder ob das hier die Daten der Gutachterausschüsse sind, was die Kieler Kollegen auswerten. Aber alle zeigen eigentlich ein ähnliches Bild. Ja, also gegenüber dem letzten Quartal gibt es einfach diesen leichten Preisauftrieb, und von daher scheint sich da etwas geändert zu haben. Wir haben noch immer im Prinzip eine Stagnation, aber jetzt doch eher mit einem positiven Ausblick und mit positiven ersten Zeichen.
Da ist natürlich die Frage, ist das flächendeckend so oder haben sich vor allen Dingen einige Städte besonders gut entwickelt? Lässt sich das ablesen aus den Zahlen? Haben wir einfach insgesamt eine leichte Aufwärtstendenz oder geht's in einigen Regionen und oder Städten ganz besonders voran?
Also schon eher ein allgemeiner Trend, dass die Preise steigen. Das ist eigentlich über quer alle Regionen der Fall, ob das nun Großstädte sind, ob das nun eher auch ländliche Regionen sind, teilweise natürlich mit ein bisschen Unterschieden. Wir schauen uns nochmal gesondert die größten 10 Städte an, und da erkennen wir eigentlich in allen Städten gegenüber dem Vorquartal einen Anstieg, teilweise sogar relativ starken Anstieg. Also Hamburg zum Beispiel, was dir nahe liegt, 2,8%, München haben wir auch 1,4%, Berlin 1,5%, Leipzig sogar 4,3% innerhalb eines Quartals. Da sind wir zum Beispiel in Leipzig auch schon wieder beim positiven Wert, wenn wir den Jahresvergleich bemühen, da sind wir bei 2,4%. Bei den anderen Städten sind wir im Wesentlichen da auch noch im Minus. Also insgesamt eine relativ positive Entwicklung. Es gibt, glaube ich, ja, Dortmund ist die einzige Stadt gegenüber dem Vorquartal einen leichten Rückgang, minus 0,5%. Die anderen teilweise mit einer Null, Stuttgart etwa 0,1%. Aber so im Großen und Ganzen ist das das Spektrum, und auch da sehen wir durchaus Preisanstiege und von daher ja auch in anderen Regionen, also insgesamt eher ein flächendeckender Trend.
Okay, du ahnst es schon, ich kann nicht anders. Ich muss dich einmal fragen, sind es deflationierte Preise?
Nein, das sind nicht deflationierte Preise, das sind nominale Preise. Klar, wenn du die Inflation jetzt noch reinrechnen möchtest, dann wird's trübt sich das Bild natürlich. Dann musst du überall, ich denke, so 2,5% abziehen. Also klar, dann sind wir noch nicht im positiven Bereich. Dann hätten wir jetzt in Leipzig vielleicht ein real auch einen Zuwachs. In anderen Städten sieht es dann schwieriger aus. Frankfurt steht dann auch noch relativ gut da. Dann wäre auch gegenüber dem Vorquartal 3,7% Wachstum. Aber viele andere Standorte dann nicht.
Nun gut, ich meine, die anderen Betrachtungen waren auch jeweils mit Bruttozahlen. Insofern können wir hier...
Genau, in der Regel schaut man sich das Nominale an. Du hast natürlich recht, man sollte da durchaus das betrachten. Machen wir natürlich in vielen anderen Bereichen auch nicht, ne? Also wenn man jetzt Aktienzuwächse anschaut oder ja, vor allen Dingen natürlich bei den Zinsen sollte man das durchaus tun, gerade wenn man irgendwo Tagesgeld anlegt, dann tut es schon weh, ne?
Wir lügen uns halt in die Tasche, dass sich die Balken biegen. Hauptsache, das Marketing-Sprech zeigt wieder positiv nach oben. Aber wie gesagt, und das ist ja sozusagen trotzdem positiv, weil vorher hat man sich es ja auch nicht deflationiert angeschaut und da war die Welt trotzdem eine andere. Das heißt, real oder deflationiert wären da die Preise sogar noch dramatischer gewesen. Insofern ist die Frage trotzdem richtig, nämlich was sind die Gründe für den Aufwärtstrend?
Vielleicht nochmal zu dem Nominal oder Real. Ich glaube, das Entscheidende ist einfach, dass sich die Entwicklung doch durchaus dynamischer darstellt. Ja, also wir haben einfach einen Tiefpunkt erlebt bei den Immobilienpreisentwicklungen. Jetzt sieht man doch, dass es wieder etwas aufwärts geht. Also insofern haben wir da scheinbar eben eine Korrektur erlebt, dass wir jetzt zumindest aus diesem Tief, was die Immobilienpreisentwicklung angeht, rauskommen. So, und was sind die Gründe dafür? Ich glaube, zuerst muss man nennen, dass sich die Mieten einfach nach wie vor sehr, sehr dynamisch entwickeln. Das ist ja etwas, was wir eigentlich seit 2022 jetzt beobachten. 2022 die Situation, viele, die eigentlich kaufen wollten, es nicht mehr tun konnten, weil die Zinsen eben deutlich gestiegen sind. Man geht dann in den Mietwohnungsmarkt und das hält seitdem an. Plus, dass eben zunehmend jetzt doch deutlich wird, da kommt eben nichts nach. Ja? Also die Bautätigkeit geht eben deutlich zurück. Es gibt kaum Neubauten im Markt und gleichzeitig erleben wir eben einen relativ starken Zuwachs. Viele Menschen konnten während der Pandemie nicht umziehen. Das hat sich teilweise nachgeholt. Plus wir haben eben starke Zuwanderung aus Flüchtlingsgründen, aus der Ukraine alleine 1 Million Menschen. Plus die Unternehmen suchen eben händeringend Arbeitskräfte, sind zunehmend eben im Ausland aktiv, werben Menschen an. Und all das führt eben dazu, dass die Städte eben deutlich wachsen. Und wir sehen jetzt schon 5,5% Mietsteigerung in Deutschland, bundesweit, eigentlich auch in allen Regionen. Also auch in den ländlichen Regionen sind wir, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, bei 4,6% Mietpreiswachstum. Ja. Und das sind also quasi... Das, was oft so als Peripherie, das ist auch ungerecht eigentlich. Es gibt auch viele Landkreise, die wirklich wirtschaftlich sehr, sehr stark sind, die da vielen Städten was voraus haben. Aber auch in der Breite dieser Landkreise haben wir eben durchaus einen Mietpreisanstieg. In den Großstädten, in diesen Top 7, haben wir im Durchschnitt sogar 7,8% Mietpreiswachstum. Da wird die Statistik ein bisschen hochgezogen durch Berlin, wo wir alleine 13,4% Wachstum der Neuvertragsmieten hatten. Aber auch Hamburg steht mit 7,4% da. Ne? Also das ist jetzt auch kein Spaß, in Hamburg gerade eine neue Wohnung zu suchen. Das wird auf jeden Fall deutlich teurer. So, und wenn man sich jetzt fragt, wie kann das denn sein, wer kann das denn bezahlen? Naja, die Reallöhne wachsen ja auch. Ich habe hier tatsächlich extra die Reallöhne mal rausgesucht. Die sind nämlich um 3,8% gewachsen, in Berlin sogar um 4,8%. Ja. Also da musst du die Inflation quasi noch draufrechnen und sieht man, es gibt einfach auch viele Menschen, die aufgrund dieses Fachkräftemangels eben auch höhere Lohnabschlüsse realisieren können, entweder über die Tarifparteien oder eben in der individuellen Verhandlung. Und insofern gibt es eben auch genug Menschen, die diese hohen Mieten und starken Mietsteigerungen eben auch mitgehen können, gerade in den Großstädten, wo wir eben eine starke Entwicklung haben. Naja, und dann, glaube ich, was schon auch noch positiv wirkt, neben der Mietsteigerung, ja, höhere Mieten bedeutet natürlich auch, dass der Wert meiner Immobilie steigt. Aber das andere ist eben, dass man schon erwartet, dass die Zinsen auch wieder nachgeben. Wir haben jetzt den ersten Zinsschritt im Juli erlebt. Jetzt ist die Frage, wann folgt der nächste? Das kann möglicherweise etwas dauern. Ja, meine Kollegen sagen, naja, das kann vielleicht in diesem Jahr auch keinen mehr geben, vielleicht auch nur einen. Aber die mittelfristigen Perspektiven sind schon so, dass man sagt, naja, wenn die Federal Reserve jetzt auch anfängt, die Zinsen zu senken, dann wird die EZB dann auch wieder und nach unten gehen. Also so im Laufe des nächsten Jahres wird schon mehr bei den Leitzinsen passieren. Und das wird eben über kurz oder lang auch bei den langfristigen Finanzierungszinsen zum Vorschein kommen. Die Frage ist ein bisschen wann. Wir haben jetzt schon einen leichten Zinsschritt bei den Immobilienfinanzierungszinsen erlebt. 10 Jahre Zinsbindung, die sind so wieder auf dem Stand von Anfang des Jahres, wo man schon mal ein bisschen optimistischer war. Also rund 40, 50 Basispunkte runter. Naja, aber auch diese Erwartung natürlich sinkender Zinsen, die wirkt sich positiv auf den Immobilienmarkt aus. Und deswegen sehen wir im Moment, glaube ich, so ein Turnaround, dass tendenziell die Preise eben auch wieder stärker anziehen könnten.
Wobei natürlich die Signale, steigende Löhne, steigende Miete, das sind auch Signalpunkte für eine steigende Inflation, was ja auch hinterher immer ein Thema ist, was wir mit berücksichtigen müssen, wenn wir über Zinsen sprechen. Und passt vielleicht auch zur nächsten Frage ganz gut. Da ziehen ja konjunkturell im Moment auch ein paar dunkle Wolken auf. Wir können jetzt nicht behaupten, dass wir noch ganz vorne mit dabei sind. Der Motor von Europa sind wir jedenfalls im Moment nicht so richtig. Ist das nicht am Ende auch etwas, das den Markt ausbremsen kann? Oder ist das dann egal?
Also erstmal, weil das ja sehr spannend ist, das Inflationsthema und die Löhne, ne? Also klar, wenn die Löhne stärker steigen, kann das natürlich auch dazu führen, dass die Unternehmen sagen, ich muss die Preise erhöhen. Und das treibt dann natürlich wieder die Inflation. Und wenn die Inflation dann hoch ist oder nicht runtergeht, wir sind ja immer noch so beim Niveau von etwa 2,5%, dass dann die Zentralbanken sagen, nee, wir können jetzt nicht die Leitzinsen senken, sondern wir bleiben erstmal auf dem Niveau. Ja, das ist durchaus ein Thema. Und ich glaube, deswegen ist natürlich auch die Inflation relativ beharrlich, ja, gerade in den USA war sie lange Zeit ja sehr, sehr beharrlich, aber trotzdem geht die Federal Reserve jetzt den Weg und sagt, okay, wir fangen jetzt an zu reduzieren, weil wir eben so langsam merken, es gibt eben auch Rückwirkungen auf den Arbeitsmarkt. Und ich meine auch in Deutschland, die Arbeitslosigkeit ist nur leicht angezogen, aber es ist eben ein Signal, alles geht eben auch nicht, ja, und manchmal kann es dann eben auch in dieser Zeit, auch in Zeiten des Fachkräftemangels, Rückwirkungen auf den Arbeitsmarkt geben. Und von daher ist das vielleicht eine natürliche Bremse, aber ich glaube, die Entwicklung der Löhne, der Fachkräftemangel an sich sind schon auch ein Grund, warum die Inflation relativ beharrlich ist, auch in dieser Phase. So, das ist das eine. Und das andere ist natürlich, wir sind in einer Welt, die geopolitisch, naja, um es vorsichtig zu sagen, sehr angespannt ist. Und wir haben weltweit ganz viele Krisen. Und da kann immer mal was eskalieren, ob das nun in der Ukraine ist, ob das nun im Nahen Osten ist, ob das in Fernen Osten ist, sprich China, Taiwan, was auch immer oder vieles, was wir vielleicht noch gar nicht im Blick haben. Und man muss sehen, das hat immer zwei oder mehrere Folgen. Eine ist natürlich, Energiepreise reagieren oftmals, gerade Nahost, aber auch Russland. Das führt dann eben dazu, dass eben Energie noch weiter verknappt wird. Höhere Energiekosten führen zu höherer Inflation und damit eben auch zu Reaktionen der Zentralbanken. Auch natürlich am Kapitalmarkt an sich, weil auch derjenige, der Kapital verleiht, möchte ja einen gewissen Inflationsausgleich haben. Also kann das natürlich auf die Zinsen wirken. Das zweite ist, wenn du eben einen Markt hast, der sehr nervös ist, dann gibt es oftmals von Investoren eine Flucht in sichere Anlagen. Und eine sichere Anlage ist zum Beispiel das Bundespapier dann, ja, die Bundesanleihe. So, und wenn alle Staatspapiere kaufen, dann drückt das natürlich, dann wirkt das auch dahingehend, dass natürlich es entsprechende Reaktionen am Markt gibt. Und das kann eben auch durchaus dazu führen, dass wir hier auch bei den Zinsen nochmal Reaktionen sehen. Also es gibt da durchaus verschiedene Konstellationen, die wir da haben. Tatsächlich natürlich, wenn alle Bundesanleihen kaufen, drückt das tendenziell die Renditen. Das würde auch die Immobilienfinanzierungszinsen hochtreiben. Andererseits haben wir aber auch in der geopolitischen Anspannungslage die Situation, dass die Risikoprämien dann entsprechend hochgehen. Und das kann sich eben auch auf die Immobilienfinanzierung dann aber negativ auswirken. Also wir haben da schon einiges an Problemen. Und gerade in so einer Lage kann es natürlich passieren, dass wir auch Volatilitäten im Markt haben, dass die Zinsen auch mal kurzfristig wieder hochgehen. Mittelfristig, wie gesagt, erwarte ich schon ein Absinken der Zinsen. Aber kurzfristig kann es eben auch zu Volatilitäten kommen, also Schwankungen nach oben und unten. Und darauf muss man sich, glaube ich, einstellen. Und das kann natürlich dann auch nochmal zu einem gewissen Rückschlagpotenzial auch im Markt für Immobilienmärkte führen.
Ich war ja nun gerade in den USA 3 Wochen im Sommerurlaub und habe festgestellt, die Preise sind der Hammer. Also das, was ich da an Preissteigerung wahrgenommen habe, wir sind früher sehr oft in den Staaten gewesen. Dieses Mal war es schon hart. Nun war das letzte Mal auch 2019 vor der Pandemie seither nicht mehr und nun das erste Mal wieder. Aber wir haben auch hier im Podcast schon drüber gesprochen. Die Fed reagiert anders auf dieses Thema Preissteigerung. Und trotzdem guckt die EZB immer rüber und auch die Erwartung in Europa ist so ein bisschen, was macht die Fed, was macht die Fed? Und trotzdem ist ja die Grundvoraussetzung hier doch ein bisschen anders. So stark wie da drüben sind die Preise und Löhne nicht gestiegen. Dort kann man ja durchaus schon von einer Lohnerhöhungspreiseffektspirale sprechen. Trotzdem denkt die Fed darüber nach, die Zinsen zu senken, beziehungsweise hat es ja auch schon angekündigt. Die Frage ist, haben die da drüben eine andere Logik? Also wir haben das ja öfter schon erlebt. Auch die Statik ist ja teilweise in Deutschland anders als im Rest der Welt. Wir haben ja hier ganz andere Vorschriften. Aber die Frage, die sich mir stellt, ist da drüben einfach die Logik eine andere oder habe ich irgendwo einen Denkfehler? Bitte kläre auf.
Naja, die Fed hat ein etwas anderes Mandat. Also die Europäische Zentralbank ist nur für die Geldwertstabilität verantwortlich. Die Federal Reserve soll auch die Konjunktur im Auge behalten. Ja, die hat also sowohl das Ziel der Geldwertstabilität als auch die Konjunktur zu unterstützen. So, und wenn jetzt die Arbeitsmarktzahlen in den USA schwieriger werden, ja, dann kann die Federal Reserve durchaus sagen, okay, die Inflation ist noch nicht da, wo wir sie haben wollen, aber wir gehen trotzdem den Zinsschritt nach unten, um zu verhindern, dass der Arbeitsmarkt vielleicht zu stark betroffen wird. Und das kann durchaus der Fall sein. Dazu kommt natürlich auch in den USA, dass man schon auch die Inflation merklich gesenkt hat. Ja, also es ist immer noch ein Riesenthema. Es ist im Übrigen auch im Wahlkampf ein Riesenthema. Ja, also das ist etwas, was die Leute wirklich umtreibt. Wie können die Preise auch wieder ein bisschen runtergehen, am liebsten, was natürlich tatsächlich nicht passiert, aber wie können zumindest die Reallöhne da so weit steigen, dass ich das erträglicher habe? Ja, ich denke schon, dass die Federal Reserve jetzt anfangen wird, die Zinsen zu senken. So, und warum tangiert das eigentlich die Europäische Zentralbank? Warum ist das hier relevant? Naja, es hat eben auch Auswirkungen auf die Wechselkurse. Nehmen wir mal an, die Federal Reserve reduziert jetzt die Zinsen enorm. Das führt dazu, dass Kapital eben abfließt nach Europa, weil da die Verzinsung entsprechend besser ist. Das bedeutet, der US-Dollar wertet ab. Und das ist natürlich für die Exportindustrie in Europa extrem schwierig. Ja, dann können wir zwar günstiger importieren, aber unsere Exportwirtschaft ist getroffen. Und das möchte man eigentlich auch verhindern. Ja, also es gibt schon so einen gewissen Konsens. Man möchte auch verhindern, dass es zu starke Fluktuationen beim Wechselkurs gibt, weil das eben die Realwirtschaft deutlich durcheinander bringt. Und insofern agieren die großen Zentralbanken eben nicht autark, sondern irgendwo gibt es immer auch eine gewisse Abstimmung. Und insofern schauen natürlich auch die Amerikaner möglicherweise auf die Europäische Zentralbank und sagen, wenn die jetzt die Zinsen weiter senken würden, müssen wir auch irgendwas tun. Ansonsten müssen wir vielleicht, würde vielleicht die Politik dann irgendwann sagen, naja, müssen wir jetzt mit Zöllen reagieren. Das will man natürlich auch nicht. Also es ist tatsächlich eine hohe Komplexität in dem Thema, eine hohe Interdependenz auch dieser Zentralbanken. Deswegen agieren die längst nicht so unabhängig.
Okay, wobei natürlich die Betrachtung Wechselkurseffekt auf Exportwirtschaft ist dann ja schon auch eine Mandatsausdehnung über die reine Geldstabilität hinaus, richtig? Also das hat dann ja eine EZB, wenn diese Perspektive eingenommen würde, hätte sie ja durchaus dann eine ähnliche Perspektive wie die Fed, oder?
Ja, natürlich, die Konjunktur ist letztlich nachrangig. Also die Konjunktur ist schon zu beachten von der EZB, aber sie steht nachrangig, ne? Also bei der Federal Reserve sind es gleichrangige Ziele, Konjunktur und Geldwertstabilität. Bei der EZB ist es nachgelagert, aber sie muss es natürlich schon auch im Blick behalten.
Okay. Und dann stellt sich natürlich jetzt die ganz große Frage, und hier kommt es. Es wird spannend für alle die, die darauf gewartet haben. Einen kleinen Tusch. Warten oder kaufen? Was sind deine 5 Cent an die Anleger? Ist jetzt der richtige Moment oder kommt endlich der Zinsschritt nach unten? Also wie wir wissen, haben wir es wieder mal, können wir es nicht genau wissen. Wir gehen mal davon aus, ne? Aber so ein bisschen wie in Helden in Strumpfhosen. Kennt ihr da den Blinzler, der da oben steht? Also der Blinde, der auf dem Aussichtsturm steht? Was machst du da auf dem Aufsichtsturm? Ich schätze mal, dass keiner kommt. Also die Frage ist, was ist jetzt? Ist es jetzt der Zeitpunkt oder wird es noch besser?
Das ist natürlich immer schwierig, ne? Es ist, wir machen ja auch keine grundsätzliche Kapitalanlageberatung hier. Ich würde es mal wie folgt sagen. Es ist letztlich eine Frage der Risikoneigung, ja? Und vielleicht auch der Frage, wie viel Eigenkapital hat man? Ich glaube, wer viel Eigenkapital hat, der ist nicht auf Bankfinanzierung angewiesen. Für den ist die Situation vielleicht anders als für denjenigen, der mit 100% Finanzierung reingehen muss und dann entsprechend natürlich deutlich abhängiger ist von der aktuellen Zinssituation. Grundsätzlich würde ich einfach sagen, die Perspektiven sind gut im Markt. Wir haben diese Knappheit. Immer wenn Knappheiten groß waren, sind die Renditen auch sehr ordentlich gewesen im Immobilienmarkt. Ja, die einzige Phase, wo tatsächlich die Renditen mal deutlich schlechter waren für diejenigen, die in den 90er Jahren vielleicht eingestiegen sind, weil dann hatten wir zwischen 95 und 2005 mal so eine Phase, da gab es einfach ein Überangebot im Markt. Dann hat das auch auf die Renditen gedrückt. Davon sind wir weit entfernt. Ich habe es gesagt, die Bautätigkeit geht eher zurück. Meine Kollegen vom IFO-Institut haben letztens noch gesagt, 2026 rechnen die sogar nur noch mit 175.000 Wohnungen. Also das wird eigentlich immer düsterer und zieht sich noch länger hin. So, und das heißt, wir haben da einfach eine große Knappheit im Markt und das wird den Markt letztlich attraktiv halten, beziehungsweise für denjenigen, der Immobilien hat, ist es dann attraktiv. So, und von daher, wer den Einstieg jetzt schafft, ich glaube, dass das schon gut funktionieren kann. Was man natürlich überlegen kann, wenn man jetzt auf die Zinssituation setzt, man kann natürlich auch die Finanzierung ein bisschen anders gestalten. Man könnte ja zum Beispiel auch sagen, okay, ich nehme jetzt einen Teil nur mit 5 Jahre Zinsbindung oder nur mit 2 Jahre Zinsbindung. Ja. Aber ich sage auch, das ist eben mit einem gewissen Risiko verbunden, denn ich habe es auch beschrieben, die Zinsen können durchaus sich volatil darstellen und es kann eben auch mal nach oben gehen. Also wenn man sowas macht, dann muss man schon in der Lage sein, dieses Risiko auch abzufangen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ja, die Frage des Wartens. Es ist halt immer, gibt viele Leute, die warten und die warten ihr Leben lang. Das ist eben auch ein Thema. Es gibt eben keine Gewissheit, wann die Lage sich da so weit verbessert. Ja, das ist eben auch zu berücksichtigen. Es kann durchaus sein, dass schon im nächsten Jahr die Zinsen deutlich niedriger sind. Kann vielleicht auch noch ein bisschen länger dauern. Ich glaube, entscheidend ist die Frage, hat man eine Immobilie, von der man überzeugt ist und hat man ein Finanzierungskonzept, einen Plan, wo man sagt, das kann eben auch aufgehen, auch wenn nicht etwas unglaublich Gutes passiert. Ja, also ich glaube, man muss einfach ein bisschen vorsichtig auch an die Sache rangeht und wenn man da überzeugt ist, kann sich auch jetzt eine Kapitalanlage in Immobilie durchaus lohnen.
Genau. Und wir haben es uns schon, ich weiß nicht wie oft gesagt. Also erstens, genau, du hast es gesagt, ne, Disclaimer, wir machen hier keine Anlagefinanzierungsberatung, muss schon jeder selber gucken. Wir sind nicht Immo-Tommy und sagen hier, kauf ruhig, kein Problem, sondern wir sagen, guck bitte gerne selber hin. Und das Zweite ist, wenn man eine Immobilie kauft, fühlt es sich immer ein bisschen teuer an, ne? Egal zu welchem Zeitpunkt. Selbst in dieser Niedrigzinsphase, die ja in der Retrospektive so wahnsinnig attraktiv ist, selbst in der Zeit hatte man den Eindruck, boah, das sind Faktoren, wie soll das überhaupt noch gehen? Wie kann das angehen? Das wirkt immer irgendwie zum Einstiegszeitpunkt teuer. Ich glaube, das kann man so für Immobilienkauf festhalten. Es relativiert sich dann immer ex post, aber zum Zeitpunkt des Kaufens. Ich kenne niemanden, der gesagt hat, boah, da habe ich ein Schnäppchen gemacht. Außer denjenigen, die gerade aus den offenen Immobilienfonds die Hotels kaufen können, weil sie groß genug sind. Die scheinen da den einen oder anderen Schnapper gemacht zu haben. Gehört, nur gehört, habe ich natürlich nicht. Genau, also in diesem Sinne, wir wissen, dass es funktioniert und wie es funktioniert. Ihr habt in diesem Podcast ganz viele Regelzusammenhänge beziehungsweise Wirkungsmechanismen von Michael gehört. Das ist auch wieder immer wieder richtig spannend und den letzten Reim müsst ihr euch selber draus machen. Ich glaube, das ist so, oder?
So sieht's aus, genau.
Alles
wir,
klar.
Wir helfen, ein fundiertes Bild sich selber machen zu können. Ne?
Das genau, ist doch Hilfe zur Selbsthilfe.
Hilfe zur Selbsthilfe.
Wunderbar. So dann danke ich dir da draußen fürs Interesse, dir Michael, für deine Kompetenz und fürs Teilen deiner Insights und freue mich auf euch das nächste Mal. Genießt das Wetter. Alles Liebe, alles Gute. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss zusammen.
Du bist Immobilieninvestor oder Unternehmer und suchst nach einem hochkarätigen Netzwerk, um dich mit Gleichgesinnten auszutauschen? Dann sind die Immobilienfreunde genau das richtige Format für dich. Informiere dich noch heute über eine Mitgliedschaft in dem exklusiven Immobilienclub auf www.immobilien-freunde.de. Sämtliche weiterführenden Links findest du auch unten in den Shownotes, genau wie Kontaktmöglichkeiten sowohl zu unserem Kooperationspartner, den Immobilienfreunden, als auch zum Team der 1A-Lage.